ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Und da ist es wieder soweit. Eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und die Kulissen werden immer schöner. Ich kann es nur sagen, wir sitzen heute hier auf dem Baumwipfelpfad in der Tropenhalle im Gondwanaland. Das mit der Höhe hat was Bestimmtes zu tun, aber ich will gar nicht zu weit vorgreifen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier zur 101. Folge. Und dafür haben wir uns, oder dafür haben mich heute hier, das muss man ja mal so rum sagen, zwei, ich will schon sagen, doch verdiente Helden dieses EDC-Podcasts hier eingeladen. Ja,
erstmal winken sie gleich ab.
Aber auf jeden Fall möchte ich recht herzlich begrüßen Florian Rimpler und Steffen
Hallo.
Thies.
Hallo.
Seid herzlich willkommen. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ihr beide seid mitteilsam und genau das brauchen wir hier im Podcast in der 101. Folge. Es geht heute um die Flugfüchse. Aber ich habe hier auf dem Tisch auch zwei wunderschöne Packungen leckeren Kuchen.
Ja.
Hat das mit den Flugfüchsen zu tun oder lasst das euch zur 101. Folge nur gut gehen?
Wir lassen es eigentlich heute zur 101. Folge gut gehen. Wir erleben das halt ein bisschen mal anders heute. Ne? Obwohl der Kuchen, der hier steht, wird auch ein Flugfuchs fressen. Ja? Das wird auch passen. Ne? Weil der schmeckt ja süß. Ein Flugfuchs frisst ja gerne süße Sachen. Passt.
Okay. Also könnten wir denn jetzt tatsächlich hier auch Besuch von einem Flugfuchs bekommen?
Weniger. Also die sind ja eigentlich dämmungsaktiv oder früh morgens sieht man sie. Unsere Flugfüchse sind auch so in der Gondwana-Halle, die sind auch tagsüber mal aktiv, aber die kommen nicht zu uns. Das sind keine zahmen Tiere, die sind scheu, was auch gut so ist. Ja, wenn sie laufend hier überall rumhängen würden, wollen die auch mal anfassen könnten, das ist nicht so gut für das Tier und auch nicht für den Menschen, weil die können auch zubeißen. Deswegen sind die jetzt weg, die schlafen jetzt, beziehungsweise haben ihre Stellen, wo sie auch hängen, wo sie auch mal was fressen, aber die werden jetzt nicht zu uns kommen, nein.
Florian, es hat ja auch einen Grund, dass ihr heute beide hier seid, weil wir haben ja hier quasi zwei konkurrierende Lebensräume. Gondwanaland ist das eine, im Vogelhaus habt ihr auch Flugfüchse.
Genau.
Darf ich euch fragen, wie das passiert ist? Wer hat da nicht aufgepasst von euch?
Naja, eigentlich ist das neue Vogelhaus der Ursprung. Da hat ja alles angefangen.
Genau, also ich habe die Flugfüchse 18 Jahre gepflegt im neuen Vogelhaus.
Ah, okay.
Und ja,
die waren zum Abschied was mit rübergenommen.
So ungefähr, ja. Also ich musste mal ein bisschen ausholen. Das war es halt so gewesen, dass wir halt, wie gesagt, einen ganzen Schwung an Flugfüchsen bei uns im neuen Vogelhaus hatten oder haben. Die vermehren sich auch sehr, sehr gut. Und wir hatten hier noch keine Flugfüchse oder keine Flughunde hier in der Halle gehabt. Und wir haben uns überlegt, was wir hier machen in der Halle, wo ich hier rüberkam. Da habe ich auch schon damals schon mal gesagt, ja, wir haben ja am Vogelhaus ziemlich viele Flugfüchse. Vielleicht können wir welche nehmen und hier mal versuchen.
Ja, ja.
Wir hatten es mit einer anderen Art probiert hier. Hat nicht so richtig funktioniert. Und dann sind wir nochmal auf den Trichter gekommen. Wir probieren es vielleicht doch noch einmal. Und dann haben wir halt eine Handvoll Flugfüchse mit hier rübergenommen, weil die können fliegen, die wissen, wo es was zu fressen gibt. Und die können ja auch sehr gut in solchen großen Hallen auch wirklich unterkommen und auch sich bewegen, beziehungsweise sich auch hier wohlfühlen. So, und es hat geklappt, auf Anhieb dann auch. Und seitdem haben wir die jetzt auch. Ne? Und wir konkurrieren jetzt ein bisschen mit dem Vogelhaus halt, wie gesagt, weil der Flori halt züchtet Flugfüchse, wir züchten hier auch Flugfüchse.
Aber wir haben die Kontrolle.
So ist es ja. Der Flori hat natürlich die bessere, weil das Vogelhaus ist ja mal nicht so groß, die Halle. Ja? Also wenn man die jetzt vergleicht, da passt ja das neue Vogelhaus die Halle mindestens 20 Mal hier rein. Ja? Und deswegen, ja, für uns ist es schwieriger, für ihn ist es halt einfacher.
Ja, ich freue mich schon auf diesen Schlagabtausch zwischen euch. Aber falls hier irgendjemand gerade sagt, erklärt mir jetzt bitte endlich mal einer den Flugfuchs, deshalb gleich die Frage. Das ist ja auch wieder so, Flugfüchse sind eigentlich auch Flughunde. Und dann gibt es garantiert viele Leute, die sagen, das sind doch eher alles Fledermäuse. Florian, ordne uns bitte mal ein.
Genau, also wir fangen mal, wenn wir die Systematik durchgehen, fangen wir mal an, das sind alles Fledertiere. Also da gehören ganz viele dazu. Und das ist nach den Nagetieren eigentlich so die zweitstärkste Ordnung bei den Säugetieren. Also wir reden hier von, ich sage mal so 1000 Arten bei den Fledertieren. Und da gibt es halt wiederum die ganzen Einordnungen, die ganzen Fledermäuse und die Flughunde. Und zur Familie der Flughunde gehören ja dann auch die Flugfüchse.
Und was ist da jetzt, was macht ihn mehr zum Fuchs als zum Oberbegriff Hund?
Das ist natürlich schon von der Anatomie schon was ganz anderes. Dass du halt einfach bei den Flughunden auch wirklich diese hundeartige Schnauze hast, dieses langgezogene, wo es bei den Fledermäusen halt eher alles flacher ist.
Ja.
Dann sind wir gleich beim Gebiss, bei der Ernährung. Wir hören ja ganz oft, ich glaube, Tizi hört das auch, da hat er den Fledermäuse und dann kribbelt es uns immer, wir würden am liebsten reinrufen, aber macht er auch.
Ja, ich auch.
Genau, es sind halt einfach Flughunde, es ist eigentlich was komplett anderes.
Aber ich wollte den Fuchs noch fragen. Der Hund ist klar, eine spitze Schnauze, und was macht ihn jetzt?
Also da muss ich sagen, es ist eigentlich auch die Größe mit.
die Größe, aber wenn man jetzt die Schnauze anguckt von einem Flughund oder Flugfuchs, ist das das Gleiche. Also okay. Es ist jetzt nichts irgendwas verschieden. Man kann Flugfuchs zu dem Tier sagen und auch Flughund sagen. Es ist wirklich kein, es gibt keinen Unterschied zwischen den zwei Begriffen. Ja, okay. Es wird einfach so gesagt, der Volksmund sagt mehr Flughund, wissenschaftlicher wird es Flugfuchs genannt. Das ist aber das Gleiche. Ne? Und ich muss vielleicht noch was dazu sagen, zwischen Fledermaus und Flugfuchs gehört, wie gesagt, was er, der Flori ja schon sagte, zu den Familien der Fledertiere. Ist aber so, dass Flughunde oder Flugfüchse kommen eigentlich in Australien, Asien, Südamerika vor, wo es eigentlich warm ist. Ja? Fledermäuse kommen fast auf der ganzen Welt vor, bis auf den kalten Regionen nicht. Da kommt kein Flughund vor, kommt auch kein Fledermaus vor. Sonst ist, wie gesagt, die Fledermaus ein bisschen weiter verbreitet, ne? Die verschiedenen Arten, und die Flugfüchse halt nicht.
Zum Flug, das ist ja das Besondere einfach auch dieses Tieres. Ist das wirklich wie bei Vögeln ein normaler Flügelschlag oder ist es ein Gleiten? Was ist das bei den Flugfüchsen?
Das ist so eine Ruderbewegung eigentlich. Also diese Flughaut besteht ja aus der Ober- und der Lederhaut, die dann halt mit verschiedensten Adern durchzogen sind. Und das ist eher so ein Ruderflug. Kleinere Arten können auch mal wirklich bei gut Aufwind ein bisschen segeln, aber sonst ist es eigentlich wie so ein Rudern. Weil bei denen ist ja auch so, wenn sie hängen, fangen sie ja dann an, die Flügel zu schlagen, dass sie so in eine Waagerechte kommen und dann starten sie. Und wie gesagt, das ist halt so ein Rudern wirklich in der Luft.
So ein hektisches Schlagen dann oder Rudern. Ich kann mir mit Rudern noch nicht so richtig...
Sie können relativ schnell fliegen, also die können wirklich, es sieht wirklich aus wie Rudern, aber meistens fliegen sie halt ein bisschen, ja, wie kann man sagen, es könnte sagen, ein bisschen hektisch vielleicht auch. Ja, das klingt vielleicht besser, ein bisschen hektisch fliegen.
Haben ja auch ein gewisses Gewicht.
Genau, richtig.
Und wenn jetzt hier gerade mal so Lärm ist in dieser Halle, wir haben ja nun Tag, eigentlich überhaupt nicht ihre Zeit. Stört das jetzt die Flugfüchse? Sind die jetzt wach?
Naja, wach. Teilweise schlafen sie, teilweise haben sie die Augen auf. Sind aber so, dass der Kopf mehr in den Flügel versteckt ist. Man sieht aber die Ohren. Ja, die Radartüten da, die gehen ja wirklich wie so ein ringsrum, wie so eine Sirene halt. Ne? Ja, immer, weil die da halt immer, die hören ja alles. Und die hören das ja anders wie wir. Und die sind sensibel, wenn es ums Hören geht. Und wenn das so laut Gekreische und sowas ist, kriegen die schon mit. Und das mögen die dann auch nicht so richtig. Die mögen eigentlich Ruhe. Ja. Ja, also die mögen jetzt nicht so Krach, wie es manchmal halt hier auch
ist. Genau, und wir haben es ja dann im neuen Vogelhaus, wo sie dann doch noch näher an uns Menschen dran sind. Man merkt es schon, aber die sind halt auch tagsüber, klar, sie schlafen, aber du siehst immer mal wieder, dann putzt sich jemand, dann muss natürlich auch die Flügelhaut, muss natürlich auch gereinigt werden und sowas. Also sie sind schon immer so ein bisschen zu Gange und sie merken natürlich schon, wie Tizi gesagt hat, diese Geräuschkulisse. Aber ich sag mal, in den Regenwäldern ist es tagsüber auch nicht still. Da sind auch Geräusche.
Seht ihr denn selber die Tiere regelmäßig? Also ich würde ja garantiert rumgucken. Wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, ach gucke, Flugfüchse, gibt es die überhaupt im Zoo? Seht ihr die regelmäßig? Schaltet ihr nach denen Ausschau?
Also ich fange mal im Vogelhaus an. Also wir sehen sie.
Einfacher.
Wir sehen sie, wir wissen genau die Anzahl. Und wir können natürlich auch auf die geringere Entfernung auch sehen, dass Jungtiere da sind zum Beispiel. Aber bei uns sind sie täglich, werden die Tiere gezählt. Also wir wissen aktuell, wir haben gerade 15 Tiere im neuen Vogelhaus. Und wie gesagt, wir können natürlich auch sehen, sind jetzt in der Jungtierzeit, dass halt auch Jungtiere da sind.
Steffen, jetzt du.
Bei uns ist es natürlich ein bisschen schwieriger und ein bisschen schwerer. Wir wissen, wo unsere Flugfüchse sitzen oder sitzen, in Anführungsstrichen, hängen. Wir zählen sie jeden Tag und schreiben das auch auf. Aber wir haben zurzeit 16 Flugfüchse auf dem Blatt Papier. Ja. Das heißt, wir könnten auch 17 oder 18 haben, wenn Jungtiere irgendwie bei den Weibchen dranhängen. Man sieht die ja nicht auf Anhieb, weil das ja noch kleine Wesen sind, die dann noch bei der Mama hängen und abgedeckt sind mit Flügeln. Das ist dann mal ein bisschen schwierig. Ja? Also, aber wir können jetzt nicht wie im neuen Vogelhaus die wirklich alle zählen. Das geht nicht. Ne? Also wir sehen nicht 16 Tiere. Wir sehen meistens so 7, 8 Tiere, weil wir auch wissen, wo sie hängen. Ja, die Flugfüchse, aber wir sehen nicht alle. Das geht einfach nicht. Da ist die Halle einfach zu groß. Ja, und dann weiß man natürlich auch nicht, denn der Flugfuchs, der jetzt gerade hier drüber hängt, haben wir den schon mal gezählt, hing da schon mal woanders.
Ja, ja, klar. Ja.
Deswegen ist das natürlich im neuen Vogelhaus ein bisschen einfacher oder ganz schön einfacher. Ja, ich würde es ja nicht so
als Hallo. Ist das kann das denn hier auch mal unkontrolliert einfach, dass ihr gar nicht mehr wisst und die wachsen euch über den Kopf hier, die Flugfüchse?
Sag mal ehrlich. Ja, es kann natürlich passieren, weil wir können nicht einfach mal so, wie jetzt im Vogelhaus, einen Flugfuchs mal fangen. Ja, ja, wenn es zu viele sind, dass welche raus müssen, in einen anderen Zoo gehen zum Beispiel und sowas, das ist bei uns schwieriger. Ja, also wir haben eine Flugfuchsstelle, wo die auch fressen. Ja, also wir haben auch so wie im Vogelhaus so einen Galgen, den wir auch hochgezogen haben, wo sie auch generell fressen, aber es kommen nicht mal alle hin. Ja, und wenn die da oben hängen und einer hängt dann 20 Meter hoch, ja, dann hängt er da oben 20 Meter. Ja? Also, dann, also einfach mal da hochkraxeln und die dann mal abgreifen, das geht nicht.
Ja, ne? Und dann
also
hast du natürlich hier in der Halle auch andere Nahrungsquellen für die.
Also richtig.
Die müssen ja
die
nicht
brauchen das ja gar nicht.
Finden, genau. Ja, also. Unsere Flugfüchse finden natürlich, wir haben Futter. Ja? Die fressen ja auch bei uns an den Vogelfutterstellen mit. Ja? Bei uns frisst ja jeder von jedem. Also man kann ja nicht sagen, das bei ist jetzt nur auch. Flugfuchs. Aber weniger, weniger. Ja. Nee, aber bei uns ist es halt wirklich so, und wenn die Flugfüchse natürlich auch hier blüten, von, die fressen sehr gerne von solchen Bananen, die frischen Triebe, hauen die voll rein, ja. Die haben hier Papaya hängen teilweise, die Früchte, ja. Da siehst du dann teilweise angefressen, ne? Irgendwelche Löcher reingefressen und sowas. Da freut sich dann manchmal auch der Gärtner drüber, ja. Wir haben ja viel, was hier wächst, auch an Blüten, was die hier auch fressen halt.
Die bräuchten ne? euch eigentlich dann gar nicht,
doch. Oder? Also das, also ein Selbstläufer ist es noch nicht, ja. Also nur, was hier wächst, werden die nicht satt. Das geht nicht, ne? Wir müssen immer zufüttern. Das geht bei der Vögelei so und das ist bei dem Flugfuchs genauso, ja. Also wir können jetzt nicht sagen, hier, macht was ihr wollt, wir machen gar nichts mehr. Das geht nicht. Ja. Ne? Wir müssen immer zufüttern, dass wir auch Futter selber machen. Wir machen ziemlich viel Futter, muss man wirklich sagen, am Tag, dass das ausreicht für die Vögel und auch für die Flugfüchse. Ne? Also wir haben ja auch noch Fremdzeuge drin, wie Mäuse, wie diverse Insekten, die hier noch rumkrauchen, die auch noch mit dem Futter fressen. Und deswegen ist das doch ganz schön breitband.
Es ist zumindest leichter, weil sie alle als Gruppe auftreten. Ich habe es natürlich jetzt immer nur so im Kopf, ist immer ein Riesen... Eine Riesenwulst, die irgendwo hängt und dann immer zusammenfliegt.
Also wir haben es bei uns mit den 15 Tieren im neuen Vogelhaus, ist es so, dass die schon in der Nähe hängen, aber die brauchen einen gewissen Abstand. Weil wenn zu wenig Platz ist, müssen sie sich natürlich näher aneinander und dann hört man die, das typische Flugfuchs, das Kreischen, das Rumzedern. Die brauchen schon in der Nähe die Masse, ja. Aber brauchen ihren eigenen Wohnraum, sage ich, ihren eigenen Platz. Weil wirklich, wenn sie zu nahe kommen, da gibt es schon ordentlich Gezeter und das ist dann auch ordentlich laut. Also ja. Die sind schon ordentlich garstig.
Aber die gehören schon zusammen, also verstehen sich als Gruppe? Oder,
ja,
oder?
Also die brauchen schon eine Gruppe. Also, eine alleine ist schon blöd.
Ja.
Also die brauchen schon dieses Gruppengefühl. Das ist bei uns ja auch so, bei dem Futterplatz, da kommen sie ja auch schon zusammen und fressen auch in Ruhe zusammen. Aber es gibt auch die Momente, wo sie halt sagen, das ist mir jetzt zu nah, geh bitte weg. Okay. Und das haben sie schon.
Aber du hast die Geräusche schon aufgegriffen. Also Flugfüchse sind auch hörbar,
habe ich gesagt. Ja. Also speziell hörbar, erstens, die haben ja so lockere Gruppen, wie gesagt, was ja bei Fledermäusen ja nicht ist. Die kuscheln ja miteinander, ja, was ja bei den Flugfüchsen eigentlich nicht so der Fall ist. Die kuscheln eigentlich weniger. Und die zweite Sache ist, bei den Flugfüchsen ist es so, gerade jetzt, das Frühjahr geht es wieder los, ja, und die Männer sind dann wieder heiß wie eine Kartoffel, sage ich dann meistens immer, und dann geht es los. Aber die Mädels haben es dann aber auch nicht so gut bei den Flugfüchsen. Und ich sage dann immer, als Mädel möchte ich beim Flugfuchs jetzt nicht so sein, weil nämlich dann auf einmal nicht bloß ein Mann kommt, sondern auch zwei Männer oder sowas. Und dann ist dann immer ziemlich viel gezeter, weil nämlich das auch, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber das ist auch so eine kleine Vergewaltigung dabei, ja. Also deswegen, weil das ist wirklich ziemlich laut und man sieht es dann also auch.
Die kämpfen nicht nur untereinander, nee, die Männchen, sie ist mit dabei, ja.
Das Weibchen kämpft auch, ja. Also das ist dann manchmal, wo man sagen kann, das willst du dir gar nicht angucken. Aber ja. Besucher gucken natürlich hoch und denken ja auch, die armen Tiere, was da abgeht, sage ich, das gehört dazu. Das ist ganz normal bei der Gruppe, also von den Flugfüchsen. Das ist leider so, leider in Anführungsstrichen, ja, das ist halt nicht mal bloß, oh, ist das schön, sondern das ist wirklich auch, wo es hart zur Sache geht, ne. Also auch wenn es um Jungtiere geht halt. Ne?
Und was Lautstärke angeht, ist das jetzt nur mal so eine Ausnahme bei der Paarung? Oder hier, wenn sie sich nicht leiten können, oder haben die immer irgendwie Kommunikation?
Als Gezeter ist immer dabei.
Genau. Ja. Also das ist immer irgendjemand dabei, der mal so ein bisschen rumzittert.
Richtig.
Also das ist, weil wie gesagt, wir reden ja von mehreren Tieren, da rückt einer irgendwie den anderen immer mal ein bisschen zu nah. Da ist immer wieder so ein bisschen...
Wie klingt das?
Oh, wie klingt das?
Mach mal nach.
Ziemlich hoch, ziemlich schrill.
Ja. Sag also mal nicht so, angenehm, kein Zwitschern.
Nein, das ist kein wie soll man das sagen, wenn ein Mensch so eine sehr hohe Stimme hat und sich aufregt, ja, so ungefähr ist das, ja.
Alles klar.
Das ist so, das hört auch nicht auf, das ist dann wie so ein hysterisches Geschrei, und es geht dann manchmal so aus Mark und Bein, wo man sagt, ey, haltet das mal bitte mal.
Ja, weil die stecken sich halt auch gegenseitig an, da fängt der eine an, da zieht er den anderen an, dann macht der andere
so
weiter.
So eine Gruppendynamik, also
das ist
dann
so,
ja, so ungefähr, ja, also das sind so kleine Stinker halt, ne?
Genau, und dann haben wir haben bei uns einmal im Jahr auch so eine Flugfuchsinventur. Dass wir halt einfach die Jungtiere das erste Mal in die Hand nehmen, denen auch einen Chip setzen können und nach dem Geschlecht gucken können. Und dann kommt zu diesem Gezeter, da kommen halt noch dieses gute Gebiss.
Ja.
Und so ein Flugfuchs kann schon was.
Ja.
Also es ist schon so ein Erlebnis, wenn das einmal im Jahr ansteht. Da hilft auch nicht ein paar Handschuhe, weil die kommen trotzdem durch.
Ja.
Ja. Und das Problem ist, die können sich halt mit allem festhalten. Also sie haben ja nicht nur die Beine, wo sie sich festhalten an den Ästen, sondern halt auch an den Flügeln haben wir ja Krallen. Und die halten sich überall fest, schreien und dann pinkeln sie auch los. Also das ist immer sehr, sehr viel Action.
Ziemlich interessant alles, ja.
Ich komme mal nochmal so auf typisches Verhalten, ist ja immer das Hängen.
Ja.
Ist das ein, also sitzen die auch mal andersrum oder ist es immer dieses Hängen, ist immer der Kopf unten?
Größtenteils ja, hängen sie so, aber es gibt Momente, auch so ein Flugfuß muss mal das Geschäft erledigen.
Ja.
Und dann ist es ganz oft so, dass sie sich dann an die Flügel hängen, andersrum, dann wird das alles runter.
Ja, gelassen halt, ja.
Und dann hängen sie sich wieder andersrum. Aber sonst hängen sie eigentlich wirklich nur...
Es gibt nur Zeiten, zum Beispiel bei uns die Futterschalen, die hängen ja nicht, ne? die liegen ja. Da kommt der Flugfuchs, klettert hoch und liegt dann praktisch auf der Flugfuchsschale, also auf der Schale drauf. Ja? Deckt alles ab. Das ist mein Futter, hält sich da vorne auch fest, krallt sich dann meistens am Rand der Schale und frisst schön.
Aber sie können auch so ganz, ganz schnell auf dem Boden unterwegs sein. Ja. Also wenn wirklich mal ein Flugfuchs irgendwie mal auf den Boden kommen sollte, können die auch so eigentlich schnell und gut laufen.
Richtig. Und wie kommt der von unten wieder hoch? Auch mit diesem heftigen Flügelschlagen oder so?
Oder muss er erst
klettern? Braucht irgendwo einen Stamm oder irgendwie einen Ast und so, wo es sich dann festkrallen kann. Ja, weil die Krallen sind ja wirklich ziemlich harte und ziemlich scharf. Festkrallen und dann krabbelt er sich dann.
Also der schafft es nicht vom Boden aus, so Schwung zu nehmen.
Das geht nicht. Also hochfliegen kann er nicht. Also, muss
also für ihn schon gefährlich eigentlich am Boden zu sein. Ja.
Okay. Genau.
Die Haut, die Flügelhaut, für mich auch immer interessant. Ist das jetzt wie eine Plane oder ist das ganz weich und sanft?
Es ist eigentlich ganz weich und sehr dünn und auch sehr verletzungsanfällig. Wenn zum Beispiel so ein Flugfuchs mal hängen bleibt in irgendeiner Ast oder sowas und der Ast ist spitz und sowas, ist da sofort ein Loch drin.
Oder auch untereinander. Wirklich diese Krallen gerade an den Flügeln sind sehr scharf. Und wenn die sich dann mal streiten, kann auch ganz schnell so eine Kralle mal in so eine Flügelhaut und die verletzen. Deswegen zum Beispiel jetzt auch, wenn wir Tiere abgeben, sollte man die Tiere immer separat verpacken, nie zusammen, weil dann gibt es doch mal Streit und dann sind ganz schnell Verletzungen in der
Flügelhaut. Aber wenn das so wenig elastisch ist, dann war es auch das mit Fliegen, oder?
Nein, nicht so ganz. Also wir hatten zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, im Vogelhaus mal früher einen Flugfuchs gehabt. Da ist irgendwie eine Glasscheibe kaputt gegangen von einer Voliere, wo die drinnen waren. Und der hat sich an der Voliere von der Glasscheibe sich geschnitten. So, die Flügelhaut war wirklich fast weg gewesen auf der einen Seite. Der andere Flügel war noch vollkommen in Ordnung. Er flog noch. Er flog zwar komisch, es sah auch nicht so ganz schön aus, aber er ist damit zurechtgekommen. Ja? Also die können auch ohne Flughaut noch ein gewisses Maß, wenn es sich auf beiden Seiten halt die Haut fehlt, auch noch ein bisschen fliegen. Also ein bisschen rumwackeln und fliegen, aber es sieht nicht schön aus und das möchte man auch nicht irgendwie ganz sehen.
Wächst das denn zu wieder?
Nein,
gar nicht. Also wir haben ein älteres Weibchen im neuen Vogelhaus zum Beispiel, da sind die Flughäute nicht verletzt, aber durch das Alter und sowas hat sie Probleme beim Fliegen. Aber das Gute ist, die können halt auch verdammt gut klettern.
Ja.
Also gerade wir im Zoo können natürlich so die Wege machen mit Ästen, dass sie dann zum Futter kommen und wieder zum Schlafplatz. Irgendwo im Regenwald draußen ist es natürlich schwieriger, dann klar zu kommen, weil da muss halt die Futterquelle da sein.
Aber dass die sich selbst wieder heilen, diese Flügel, das funktioniert nicht.
Nein, das wächst nicht zusammen. Wenn einmal die Haut kaputt ist, ist sie kaputt. Da passiert nichts mehr. Dann muss das Tier damit leben.
Genau, weil das ist ja immer wieder auf Spannung. Und so schafft es das nie auch wirklich, dass es irgendwie zuheilt. Also das ist wirklich... Ja.
Da kommen wir noch mal auf die Zweisamkeit bei Flugfüchsen. Ich meine, durch die Flügel ist es ja eigentlich schon romantisch. Man kann sich ja wunderschön den anderen umarmen, hat dann ein ganz, ganz romantisches, intimes Verhältnis. Aber wie du schon sagst, da ist eben leider gar nichts Romantisches. Wie merkt ihr das denn, dass es jetzt losgeht? Oder ist es einfach Gekreische und jetzt sofort?
Einfach das Gekreische und sofort. Ja. Du siehst jetzt nicht genau, wenn jetzt ein Weibchen irgendwie heiß ist und ein Mann möchte unbedingt. Man sieht es nicht bei den Flugfüchsen. Jedenfalls hier nicht in der Halle, auch am Vogelhaus.
Nee, man hört das halt zuerst, bevor man sieht. Und wenn man es dann hört, und dann kann man mal gucken, ob man, was man sieht. Entweder streiten sie sich nur um den Schlafplatz oder man sieht halt wirklich, dass es zur Paarung kommt.
Ja.
Und bei denen ist es ja wirklich so, gerade jetzt, so bei uns ist es so, dass Dezember, Januar, Februar kommen so die Jungtiere. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich so eine fast feste Jahreszeit, wo sie sich paaren. Und wie gesagt, da ist halt mehr Action als sonst.
Und verletzen die sich nicht auch dabei ihre Flügel?
Kann passieren, aber die sind dann komischerweise passiert sowas eigentlich relativ wenig.
Da sind sie dann doch geschickt,
Da sind sie wohl geschickt,
sonst hätte die Natur ja irgendwas falsch gemacht.
Ja. Und das Weibchen gibt dann irgendwann auch mal nach. Ja? Irgendwann hat die dann auch keine Kraft mehr oder hat keinen Bock mehr oder sowas, sich dann mit zwei Wanstern rumzuärgern und dann lässt es einfach über sich ergehen und dann ist alles gut. Ja? Also dann passiert dann auch nichts mehr. Dann ist eigentlich dann, irgendwann ist dann wieder, wenn es ruhig ist, dann ist meistens Friede vor der Eierkuchen und die Männer lassen dann von ihr wieder ab und dann ist alles wieder.
Das Schöne ist ja dann noch immer der Nachwuchs. Das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Wie sieht das aus? Ich meine, es ist jetzt kein so großes Tier. Ich vermute mal, Monat Tragzeit und dann sind...
Nee, Tragzeit ist länger.
Ja.
Länger? Okay. Genau, ist länger. Und auch Flugfüchse haben so eine genannte Keimlingsruhe. Das heißt, es kann sich einnisten, wenn irgendwie gerade irgendwie die Umgebung nicht stimmt, dass sie wirklich sagen können, ich habe jetzt gar keine Zeit oder gar keine
Energie und Kraft
für das Jungtier. Und wenn die Jungtiere kommen, ist das wirklich so, die sind halt genauso wie ein Flugfuchs, nur in Miniatur und sehen aus wie so ein Geschwür am Körper. Weil okay. Die fallen erstmal auch gar nicht groß auf, weil sie sind halt eingepackt, die sind unter den Flügeln eingepackt bei der Mutter und hängen halt irgendwo so an der Seite. So,
ich die sag werden mal, lebend auch geboren. Genau,
ja, Säugetiere. Säugetiere, ja, genau. Klar, ja. Ja. Und fallen auch nicht runter.
Ja, ich
also wenn sie, ich meine, wir hatten ja auch schon Fälle gehabt, wenn wir Jungtiere haben und die sind von der Mutter runtergefallen, da stimmt was mit dem Jungtier nicht. Mhm. Na, ja. Also da sind sie dann so schwach, warum auch immer. Das sind auch meistens dann auch Tiere, die dann auch nicht überleben. Ja. Dann muss man dazu sagen, das ist auch eine harte Sache. Ne? Und wenn die Jungtiere nicht bei der Mutter bleiben und ja, runterrutschen, dann hat sich das erledigt. Mhm. Ne? Das ist im Vogelhaus genauso wie hier auch. Ja. Na? Und da kann man auch nicht viel machen. Wir haben es auch versucht, dann auch wieder, wie gesagt, den einzunehmen und dann mit der Hand versuchen. Aber das ist alles sinnlos und bringt auch nicht viel.
Wird das auch im Hängen geboren, das Jungtier?
Ja, na klar.
An welchem Ende des Tieres?
Am Anfang.
Also nach oben sozusagen. Nach oben wird
es raus und genau. Dann klettert es nach unten.
Genau, dann klettert es nach unten. Und dann hat man ja automatisch noch so die Flügel, die so ein bisschen Schutz geben. Genau. Aber das wird gleich und wird gleich an den Körper so ein bisschen gedrückt.
Genau. Und das Kleine muss dann praktisch schon sich bei der Mama festhalten.
Aber voll. Ja, voll. Sie hat ja gar keine
Gliedmaßen frei. Genau, das Jungtier muss voll dabei sein schon und mitmachen. Ja, genau. Und nicht erst mal die Augen aufmachen und sowas. Das ist schon fit. Man muss fit sein wie ein Turnschuh und dann wirklich schön bei der Mutter schon festhalten. Sonst
es ist ja auch so, dass zum Beispiel bei denen, weil die müssen ja auch irgendwie die ganze Zeit hängen. Und das ist für die gar kein großer Kraftaufwand, weil die eine Sehne haben von Kralle bis zum Knie, die eingepackt ist. Und diese Hülle von dieser Sehne haben wie so Widerhaken. Das heißt, wenn die Kralle einmal umgeschlagen ist, rastet das ein, sag mal so ein bisschen die Widerhaken. Praktisch. Weil sonst wäre es ja anstrengend, die ganze Zeit sich festzuhalten.
Ich habe noch gar nicht nach den Größenverhältnissen gefragt. Wie groß ist jetzt nur ein ausgewachsener Flugfuchs? Kann man den mit zwei Händen halten? Ist das mehr?
Wie soll man das sagen? Wie groß?
Ich würde mal so sagen 35 bis 40 Zentimeter.
Ja, Körper. Genau. So ungefähr.
Und das Jungtier dann wirklich mini. Nur 10? So.
Der Hälfte, nicht mal der Hälfte von dem Jungtier. Es ist was süßes, kleines. Ja, ein süßes, kleines Mini-Format halt. Würde in so ein Ü-Ei passen, auf Deutsch gesagt. So ein kleines Jungtier. Ja, das ist ganz klein noch. Ja. Ne?
Aber wann fliegt denn das Jungtier?
Das dauert.
Das dauert, ja.
Weil es wird ja auch erstmal gesäugt und bleibt erstmal hängen. Und in der ersten Zeit ist es dann so, auch wenn es noch gesäugt wird, wird es dann irgendwo auf dem Ast geparkt, bleibt dann dort hängen. Ja. Die Mutter geht dann mal auf Nahrung suchen, kommt dann dort wieder zurück. Aber das dauert wirklich, bis die sich frei hängend irgendwo aufhalten. Sonst kleben sie wirklich erstmal nur dauerhaft an der Mutter.
Reden wir hier von Monaten oder?
Ja, von ich sag mal so 2-3 Monate. Bleiben sie komplett bei der Mutter. Und dann merkt man schon, das sieht man dann auch immer am Ast, auch wenn so ein Flugfuchs eingepackt ist, aus so einem Flugfuchs kommen auf einmal 3-4 Beine, weil das Jungtier dann anfängt, sich schon an den Ast selbst festzuhalten, wird aber trotzdem noch von der Mutter umschlungen mit den Flügeln.
Das klingt alles irgendwie recht lange. Wie lange lebt denn insgesamt so ein Flugfuchs?
Sehr, sehr lange. Also ein Flugfuchs kann schon sehr alt werden.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen Strategie, weil die kriegen ja eigentlich immer nur ein Jungtier. Da sie sehr alt werden, können sie sich trotzdem sehr lange, auch so die ganze Fortpflanzung kann bis wirklich ins hohe Alter gehen.
Also wenn du sehr alt sagst, dann denke ich immer an Schildkröte. Das sind wir jetzt aber nicht, oder was? Ich hätte am Anfang ja gedacht, das sind maximal 2 Jahre.
Man sagt ja eigentlich immer kleines Tier, kurze Leben, aber bei denen ist es nicht so. Bei denen ist es wirklich lang, also ich sage 20 bis 30 Jahre.
Also wir hatten damals im Vogelhaus, Vogelhauszeiten, hatten wir ein Tier gehabt, das war ein Mann gewesen, kann mich noch richtig daran erinnern, das war mir auch mein Lieblingstier gewesen. Grau, aber wirklich grauer Kopf. Ja, die werden dann wirklich grau wie beim Menschen halt, dass wir graue Haare kriegen, wenn wir überhaupt ein paar Haare auf dem Kopf haben.
Ja.
So der war wirklich ein grauer Kopf, und der ist knappe, glaube fast 30 Jahre alt geworden. Ja, also das war ein wirklich schöner Mann. Das kann ich anders sagen. Der hat auch Haufen Jungtiere gebracht. Das war schon eine kleine Persönlichkeit. Ne? Also der war im Vogelhaus, hat sehr lange gelebt und 30 Jahre.
Na, dann dürfen es ja nicht pro Wurf so viele sein, sonst wird es ja tatsächlich so überbevölkert.
Ja, und so viel ist ja auch gar kein Platz.
Ja.
Also das Problem ist halt auch einfach, dass auch diese ganzen Flugwüchse, auch die ganzen Fledermausarten sind halt auch einfach bedroht, weil Lebensraumzerstörung und Co. Dann natürlich viele Flugfuchsarten, viele Flughunde sind natürlich für viele, sehen sie auch als Plage, weil die natürlich in Plantagen gehen und da natürlich nach Nahrung suchen und sind da wirklich, wie gesagt, nicht gerne gesehen. Obwohl die eigentlich auch super wichtig sind für die Natur, weil sie natürlich auch Blütenpollen wie so eine Biene weitertragen und somit andere Bäume bestäuben.
Ja,
eigentlich super, super wichtig. Und das ist halt so schade, dass sie dann doch sehr oft als Plage gesehen werden und halt bejagt werden. Und sie werden halt auch gegessen in manchen.
Das wollte ich gerade fragen, haben die auch das Delikatessenproblem?
Ja, leider werden natürlich in einigen Ländern halt auch die gegessen. Und es sind ja auch, leider stimmt das auch, in einigen auch Krankheitsüberträger von einigen Sachen, was man jetzt nicht wissen möchte, was sie da alles übertragen. Das ist auch so, ne?
Ja.
Aber dadurch auch, wie kommt es zu Menschen, weil sie halt gegessen werden. Ja, das ist leider so. Die andere Sache ist, wir haben zum Beispiel den kleinen Inselflughund, den wir hier haben, der ist relativ selten, die sind fast der einzige Halter überhaupt, der die hat. Und die sind ziemlich selten gehalten und wirklich auch, wo sie vorkommen. auch ziemlich selten dort ansässig. Ja. Die sind auch schon fast leider ausgerottet. Ne?
Also seid ihr so quasi fast wie eine letzte Basis hier für diese?
Wir sind so ein bisschen, genau, wir sind so ein bisschen der Arsch halt für die halt. Ne? Also wie gesagt, weil wir auf beiden Seiten nachziehen, klar, wir haben sehr viele, muss man sagen. Also unser Zug klappt eigentlich super. Im Vogelhaus wie hier auch. Ja. Bei uns hängt ab und zu ein Jungtier, im Vogelhaus ja sowieso. Mhm. Bei uns klappt das super. Ne? Also es ist halt nur so eine Sache, auswildern kannst du die halt leider auch nicht mehr, weil dort, wo sie vorkamen, kannst du nicht wieder auswildern. Das geht nicht. Das ist auch eine riesengroße Geschichte.
Bei Lebensraum deswegen, einfach dann.
Der Lebensraum ist halt, und dort, wo sie noch da sind, da gibt es halt noch genug halt. Ne? Und deswegen ist es immer so, ja, ist ein bisschen eine Waage halt. Ne? So.
Ja, ja. Weil ihr gerade auch einen Lebensraum ansprecht, komme ich mal wieder zur Fledermaus, die sie nicht ist, an dieser Stelle nochmal ganz klar gesagt. Ja. Höhlen brauchen sie jetzt nicht, da sind es Bäume jetzt bei den Flugfüchsen.
Genau, hier sind Bäume.
Es gibt Arten, die gehen so in doch mal in Astlöcher oder sowas rein, aber zum Beispiel über die, also die Flugfüchse, die wir haben, die brauchen das nicht.
Ich muss vielleicht noch was einbringen, wenn man das nicht vergessen sollte. Unterschied auch zwischen Flughund und Fledermaus ist das Futter. Weil natürlich die Fledermaus ist ein Insektenfresser. Okay, ja, also meistens nur Insektenfresser. Flughunde, außer eine Art, frisst nur Obst. Ja. Wenn da mal ein Mehlwurm drin ist oder irgendwas anderes, fressen die natürlich auch mit, aber die fressen eigentlich meistens nur Obst. Ja. Und wie Fledermäuse, Insekten. Es gibt nur eine Flughundart in, ich glaube, Australien, die fressen sogar Fleisch. Das ist aber die einzige Art. Ne? Sonst sind die meisten eigentlich Obst.
Ganz friedliche Vegetarier.
Genau, ganz lieb.
Feinschmecker? Oder also müsst ihr da sehr aufpassen, was ihr gebt?
Also irgendwann wird jedes Tier so ein bisschen mäkelig.
Ja, ja.
Aber erstmal Hauptsache süß.
Also Hauptsache süß. Muss aber dazu sagen, gekochte Möhre fressen die auch. Ja, und genau. Das schmeckt ja nicht süß. Es weiß ja ein kleines bisschen Süße drin. Aber so fressen sie nur Obst halt. Ne? Da, aber da muss man halt auch nicht so groß aufpassen. Die fressen eigentlich sämtliche Sachen.
Ja,
halt,
wie Tizi schon gesagt hat, also hier die Blüten von Bananenbäumen, die Papayas, die hier wachsen, das, was wir geben, ob es ein Apfel ist, eine Birne. Also natürlich gehen die erstmal dahin, was süßer ist.
Und muss weich sein.
Und muss, genau, weich sein.
Muss das nicht hart, also hartes Zeug wollen die gar nicht. Das schmeißen die hinterher, habt ihr euch gesagt. Ne? Also, und was hier auch, kurios ist bei denen, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Flughunden zum Beispiel Weintraube geben, die Weintraube schlucken die nicht ab, beißen auch nicht rein, die catchen das einfach durch und die Schale schmeißen sie runter.
Ja,
also,
ja,
das sind auch solche, also alles, was sie nicht mögen, weil es ein bisschen hart ringsrum ist, so ausgecatcht, ja, das Fruchtfleisch schmeckt lecker, alles andere wird runtergeschmissen. Ja. Okay. Da sind sie dann auch.
Das ist wichtig, damit der Blütensamen weiterkommt, aber ansonsten ist es eine Sauerei.
Das sind echte Schweine.
Das sind keine Schweine, ja. Also ja. Würde ich sagen, also da sind wir ja Nummer eins. Ne? Also ja, also erstens. Ihr Code ist nicht gerade lustig, ja, ist nicht gerade hübsch, ne? Und wie gesagt, und auch alles, das Futter und sowas, alles, was sie nicht mögen, wird auseinandergekramt, runtergepfeffert, ja, oder einfach ausgecatcht, runtergepfeffert. Sieht halt meistens dann immer schlimmer aus, die Futterstellen, ja, wo man sagen kann, ihr Schweine, wie sieht das jetzt wieder aus? Aber das sind wir uns gewöhnt.
Und wir hatten es ja schon, die suchen ja eigentlich immer wieder die gleichen Schlafplätze auf. Dementsprechend sieht es darunter auch nicht so schön aus.
Nein. Ach, daran kannst du es auch finden, sozusagen.
Geruchmäßig, da weißt du, Geruchmäßig, weil die haben so einen sehr netten Geruch. Ja. Also die haben auch so, wenn man Flugfüchse zum Beispiel fängt, ja, Inventur etc. pp., man riecht dann hinterher wie, glaube ich, ein Flugfuchs, ja, weil die haben so einen sehr netten Geruch. Das ist so, ja, so ein bisschen rustikalen, weißt du, wie man so schön sagt.
Rustikal, ne? Klingt ganz gut.
Klingt schön, ne?
Ja.
Also, ich gehe da auch gar nicht ins Detail.
Ja, das hat was. Das hat einfach was.
Aber
ja.
Das ist halt auch so ein bisschen Abwehr. Keiner möchte natürlich irgendwas fressen, was halt komisch riecht.
Durch die zwei verschiedenen Lebensräume, die ihr habt, habt ihr unterschiedliche Verhalten gemerkt? Ich meine, sie kommen ja eigentlich immer alle aus dem Vogelhaus. Gehen die mit dem vielen Platz hier anders um als die Flugfüchse bei dir?
Ich würde mal behaupten, so wenn ich einen Vergleich habe vom Vogelhaus zu unseren hier, die fliegen mehr hier. Ja. Weil natürlich ist logisch, weil du hast hier natürlich eine größere Halle. Vogelhaus ist ja doch, wenn man es mal so von einer Einraumwohnung zu einer Fünfraumwohnung, ja, so ungefähr ist das. Zweite Sache ist vielleicht, was ich gemerkt habe, das könnte mir so etwas einbilden. Wenn die,
wir sind gespannt.
Wenn die Flugfüchse hier fliegen, die Spannweite, habe ich dumme Gefühl, die sind hier größer. Die sind irgendwie, wachsen die hier noch ein bisschen.
Selbstbewusster.
Aber auch so die Spannweite. Ich kann mich auch täuschen, weil du siehst ja im Vogelhaus, weil die Halle ist ja nicht so groß, wenn die fliegen, die können sich nicht so richtig breit machen. Da sind sie ja schon wieder beim nächsten Baum. Hier können die sich ja wirklich breit machen bis zum nächsten Baum. Und man sieht dann so die Spannweite, habe ich manchmal das Gefühl, dass unsere etwas größer sind. Aber ich kann auch einen Augenfehler haben.
Lässt du das gelten, Florian?
Ja. Also das kann natürlich sein. Aber ich will doch nicht die Flugfüchse im Vogelhaus absprechen.
Gut, jetzt müssen wir das mal machen. Jetzt müssen wir mal beim nächsten Mal messen.
Ja, aber
Jetzt musst du gucken, wie kannst du denn die Flügel messen?
Wie soll ich die denn fangen?
Sind deine Tiere aber vielleicht kollegialer mit anderen Tieren, die jetzt, weil sie auf relativ wenigen Platz mit anderen Arten auch zusammenleben? Oder, nee, das nicht, ne?
Nö. Nur Stinker.
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 Ja. Nö, also sowohl hier als auch bei uns drüben leben sie ja mit verschiedenen Vogelarten zusammen.
Ja.
Das ist kein Problem.
Aber also sie jagen, also wenn sie was nicht mögen und die hängen und da ist ein Vogel, der gerade sitzt, wir haben es jetzt vor kurzem gehabt, mal wieder, dass eine Krankentaube dann halt neben dem Flugfuchs saß. Der Flugfuchs hat natürlich gesagt, hau ab.
Ja, und hatte
ich das auch bemerkbar gemacht und hat die Taube so lange begängelt, bis sie dann abgehauen ist. Ne, weil sie das unschmischt, weil das doch wehtut.
Wir hatten eine Geschichte, wo dann die Flugfüchse ganz schön im Vogelhaus hängen und wir haben ja auch Blaukronenpapageichen mit in der Halle. Und da hat so ein Blaukronenpapageichen, kleiner Papagei, auch mal geguckt, was ist denn das für ein Ast? Wo der dann, also der zwickt dann schon mal in die Krallen und in die Zehen. Das mag der Flugfuchs natürlich auch nicht.
Nee,
das ist aber verständlich.
Ja.
Aber sonst kommen die mit den Vögeln super klar.
Ein gutes Miteinander, das ist ja letzten Endes auch das Prinzip dieses Podcasts. Ich danke euch recht herzlich. Der Kuchen ist noch nicht angerührt. Ihr habt eine halbe Stunde durchgehalten. Wir müssen jetzt aufhören, sonst eskaliert das hier.
Richtig.
Ich danke euch recht herzlich. Ich wünsche euch natürlich weiter viel Erfolg mit den Flugfüchsen und allen rundherum. Und wir werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus diesem Doppelexperiment bald mal abfragen.
Irgendwann kommt die Doktorarbeit von uns.
Das wird dicke werden.
Ja. Vielen Dank euch. Tschüss.
Tschüssi.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.